Kommen wir jetzt zu den Seiten 36 bis 47 in der Novelle Die Judenbuche. Da geht es um Friedrichs zweite und noch größere Schuld, nämlich um den Juden Aaron und das, was mit dem passiert. Schon einmal ist Friedrich in eine schlimme Situation geraten oder hat sich das selbst reingebracht, indem er den Oberförster, wenn auch vielleicht nicht ganz absichtlich, doch immerhin in den Tod geschickt hat, wie er selbst für sich zugibt. Und der Erzähler, der Leser, erfährt das ja auch. Ab Seite 36 wird dann ein zweiter Vorfall geschildert, in dem Friedrich wieder sein ausgeprägtes Ehrgefühl an eine Grenze führt, die er diesmal aber auf eine wohl noch eindeutigere Weise überschreitet. Beim Oberförster wollte er den wohl nur in Schwierigkeiten aber bringen, aber nicht unbedingt seinen Tod, denn in aller Regel traten ja bei den Gefechten mit den Holzfrevlern zwar Verletzungen auf, aber es gab keine Toten. Diesmal aber fühlt sich Friedrich in aller Öffentlichkeit herabgesetzt, auch wenn er selbst daran schuld ist, und bald gibt es einen zweiten Toten. Und diesmal muss Friedrich verschwinden. Es geht um einen Eklat, also einen schlimmen Vorfall auf einer Hochzeitsfeier. Und dazu kommt es 4 Jahre nach dem Tod des Oberförsters im Jahre 1760. Es hat eine gute Ernte gegeben, alle sind zufrieden und ein Paar heiratet. Auf Seite 36-37 kann man sich eine Stelle mal genauer anschauen. Friedrich stolzierte umher wie ein Hahn im neuen himmelblauen Rock, also eine Art Mantel, und machte sein Recht als erster elegant geltend, also als jemand, der als besonders elegant angesehen wird. Als auch die Gutsherrschaft ankam, saß er gerade hinter der Bassgeige und strich die tiefste Saite mit großer Kraft und vielem Anstand. Ne? Also er spielte auf einem Musikinstrument herum. Kurz darauf, ein beliebter Tanz wurde gespielt und Friedrich machte Sätze vor den Augen seiner Herrschaft, diesem Gutsherrn, dass die Kühe an der Tenne die Hörner zurückzogen und Kettengeklirr und Gebrumm an ihren Ständern herlief. Das heißt, selbst die Tiere waren davon begeistert. Fuß hoch über die anderen tauchte sein blonder Kopf auf und nieder, springt also hoch, wie ein Hecht, der sich im Wasser überschlägt als Fisch. An allen Enden schrien Mädchen auf, die beeindruckt er also, denen er zum Zeichen der Huldigung, ne, was man damals so machte, dass man so tat, als ob man nun dem Mädchen eine große Freude machen möchte, mit einer raschen Kopfbewegung sein langes Flachshaar, goldenes Haar, ins Gesicht schleuderte. Also er tut alles, um Aufmerksamkeit zu erregen. Dann kommt es zu einer ersten Peinlichkeit, als Johannes, sein Gehilfe, dabei erwischt wird, wie ihm gestohlene Butter so richtig aus der Tasche herausfließt, weil es warm geworden ist. Noch kann Friedrich die Sache regeln, indem er vortritt und diesen Übeltäter Lumpenhund beschimpft. Ein paar derbe Mausschellen, also Ohrfeigen, trafen den geduldigen Schützling. Dann stieß er ihn an die Tür und gab ihm einen tüchtigen Fußtritt mit auf den Weg. Dann aber wird Friedrich seine Vorstellung von Ehre und Ansehen zum Verhängnis. Er kehrte nämlich niedergeschlagen zurück, seine Würde war verletzt, das allgemeine Gelächter schnitt ihm durch die Seele. Ob er sich gleich durch einen tapferen Juche, so gespielten Jubelschrei, wieder in den Gang zu bringen suchte, es wollte nicht mehr recht gehen, er war im Begriff, sich wieder hinter die Bassviole zu flüchten, also hinter das Instrument. Doch zuvor noch ein Knalleffekt, er zog seine silberne Taschenuhr hervor, zu jener Zeit ein seltener und kostbarer Schmuck, sagt so ganz nebenbei, es ist bald 10 Uhr abends, jetzt das den Brautminuet, also ein besonderer Tanz wiederum, ich will Musik machen, und dann kommt der Schweinehirt dazu, der sagt, oh, eine prächtige Uhr, und schob sein Gesicht in ehrfurchtsvoller Neugier vor. Dann ein anderer, was hat sie gekostet, rief Wilhelm Hülsmeier, Friedrichs Nebenbuhler, also der, der immer auf ihn so ein bisschen spitz ist und ihn ärgern will. Willst du sie bezahlen, fragte Friedrich, ne? Und der Wilhelm antwortet darauf, hast du sie bezahlt? Friedrich warf einen stolzen Blick auf ihn und griff in schweigender Majestät zum Fiedelbogen, also wieder zum Instrument. »Nun, nun«, sagte Hülsmeier, »sowas hat man schon erlebt, du weißt schon. Der Franz Ebel hatte auch eine schöne Uhr, bis der Jude Aaron sie ihm wieder abnahm.« Friedrich antwortete darauf gar nicht, sondern winkt stolz der ersten Violine und sie begannen aus Leibeskräften zu streichen. Dann gibt's 39-40 auf den Seiten ein kurzes Zwischenspiel, nur die Braut, die wird da ihrem viel, viel älteren Mann dazugeführt und eine Zwangsheirat ist das fast, muss sich in ihr Schicksal fügen. Und 39, als sie dann wieder in den Tanzsaal zurückkehrt, ist Friedrich nicht mehr da und was passiert ist, wird rückblickend vom Erzähler berichtet. Seite 39. Eine große, unerträgliche Schmach, also Schande, hatte ihn getroffen. Da der Jude Aaron ein Schlächter und gelegentlicher Althändler aus dem nächsten Städtchen, also ein Viehschlächter und Althändler, plötzlich erschienen war und nach einem kurzen, unbefriedigenden Zwiegespräch ihn laut vor allen Leuten um den Betrag von 10 Talern für eine schon um Ostern gelieferte Uhr gemahnt hatte. Der hatte also ihm diese Uhr gegeben und wartet immer noch auf sein Geld. Friedrich war wie vernichtet fortgegangen und der Jude ihm gefolgt, immer schreien: Oh, weh mir, warum habe ich nicht gehört, auf vernünftige Leute, haben sie mir nicht 100-mal gesagt, ihr hättet all euer Gut, alles, was ihr habt, am Leibe, tragt ihr bei euch und habt kein Brot im Schrank, also auf gut Deutsch, da ist nichts außer den Klamotten. Die Tenne tobte von Gelächter. Manche haben sich auf den Hof nachgedrängt und dann kommt es zu ziemlich üblen Bemerkungen, die damals leider gegenüber Juden üblich waren. Packt den Juden, wiegt ihn gegen ein Schwein, riefen einige. Andere waren ernst geworden. Der Friedrich sah so blass aus wie ein Tuch, sagte eine alte Frau. Und die Menge teilte sich, wie der Wagen des Gutsherrn in den Hof lenkte, weil der nach Hause fahren wollte. Seite 40, als der Gutsherr dann nach Hause kommt, gibt es einen ersten Hinweis von seinen Knechten, die haben so ein Gespenst von Friedrichs Vater angeblich gehört. Dann auf Seite 40, 41 gibt es einen ziemlichen Sturm und dann taucht die Frau des Juden Aaron auf, die ihren Mann erschlagen aufgefunden hat. Also genau der Mann, den Mann, der Friedrich in so eine schwierige Situation gebracht hat. Man hat dann gleich Friedrich im Verdacht, aber der ist rechtzeitig verschwunden, zusammen mit seinem Johannes. Der Gutsherr, der zuständig ist für diese Gerichte erstmal, findet bei der Hausdurchsuchung Papiere, die einen Kontakt mit den Blaukitteln nachweisen könnten. Und Seite 45, 46, dieser Teil der Geschichte endet dann damit, dass viele andere Juden zusammenkommen, um die Buche zu kaufen, unter der ihr Genosse Aaron da tot aufgefunden worden ist. Sie bringen dort ein Schild an, auf dem in hebräischer Sprache und Schrift steht: Wenn du dich diesem Orte näherst, also du, der Täter, so wird es dir ergehen, wie du mir angetan hast. Das richtet sich also direkt an den Mörder. Hinzu kommt dann noch eine Bemerkung des Gutsherrn, dass er die Information bekommen hat, dass ein anderer den Mord an einem Aaron zugegeben hat, bevor er sich allerdings dann erhängt hat. Man kann ihn nicht weiter befragen. So bleibt offen, ob er der Täter ist. Der Gutsherr will das aber gerne glauben und kümmert sich später ja auch um Friedrichs Mutter. Man merkt also hier deutlich, dass in der Novelle das so in der Schwebe gehalten wird. Wir werden gleich noch sehen, dass dieses in der Schwebe halten dann noch weitergeht. Das, wie gesagt, zu diesem entscheidenden Ereignis, bei dem ja auch diese Judenbuche dann die entscheidende Rolle in der Novelle spielt. Wie immer präsentiert von www.schnell-durchblicken.de und wir machen dann weiter im nächsten Schritt dann mit dem Schluss der Novelle.